ist ja ein bisschen ärgerlich, ne, dass ich so falsch lag. Aber du lagst viel falscher.
Das ist überhaupt nicht wahr.
Doch.
Das stimmt nicht.
Doch.
Also wir reden über
ja,
den ersten Torschützen der diesjährigen Vorbereitung. Und ich habe Peter Quenneville gesagt, der nach einem,
jetzt bin ich gespannt,
nach einem Querpass auch eine Möglichkeit hatte und dann aber leider über die Scheibe gehauen hat.
Ja, ich hatte den Kapitän ausgewählt.
Ja gut, aber
der auch Chancen heißt, hatte.
Ja, der hat, glaube ich, nee, Aluminium hat er nicht getroffen, das waren Lua und Scotty, aber ja, aber danach halt erst. So, und nein, Fakt ist, wir haben beide keine Ahnung und man hätte natürlich wissen müssen, dass es Johannes Kraus sein wird, der das erste Mal.
Aufgrund seiner letzten Saison hätten wir darüber eigentlich nachdenken können,
unser,
oder?
Genau, Nationalspieler, das war eigentlich logisch.
Tja, also müssen wir leider festhalten, wir sind eigentlich an der falschen Adresse hier im Podcast.
Ja.
Jetzt werden einige sagen, ja, endlich haben sie es verstanden, lass sie gehen. Nee,
wir machen einfach stumpf weiter
und
erzählen weiter Quatsch.
Ja.
Und ja, wir waren beide in Köln und wie das immer so ist, man sollte erste Testspiele nicht überbewerten, aber du saßt ja auch inmitten von Rooster-Sympathisanten und natürlich bei vielen Experten und da war die einhellige Meinung, okay, wer 3-1 in Köln verliert, der steigt nächstes Jahr ab oder wie habe ich das zu bewerten?
Also erste Testspiele sind echt schlecht, immer oder meistens. Jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind, also dieses Spiel hatte ja Momente, wo du wirklich ziemlich zufrieden sein konntest mit dem, was du hattest.
Grundsätzlich
und du hast aber auch andere Momente gesehen. Du hast auch, also letztes Jahr zum Beispiel das erste Spiel gegen Dresden, das war viel schlechter.
Ja, insgesamt aber auch.
Nein, das war insgesamt viel schlechter und das war natürlich auch in den Details einfach schlechter. Also mein Gefühl war, aber da muss man ja immer sehr vorsichtig mit sein, dass Köln in der Vorbereitung ein bisschen weiter war, als die Roosters es waren, tatsächlich.
Ja,
die wirkten klarer in dem, was sie da taten und schienen mir etwas stärker im Antritt zu sein. Aber da muss man halt auch immer bedenken, die haben ihr erstes Pflichtspiel halt Anfang September und nicht am 18. Oder am 16. ist, glaube ich, erster Spieltag. Ne?
Früher 18. spielen wir das erste Mal. Freitagabend zu Hause gegen Ingolstadt. Kauft euch gerne Tickets.
Diese Werbung wird euch präsentiert vom Deutsch.
Von Inisal und Roosters, die gerne ihre Heimspiele ausverkauft haben würden. Wie können wir nur?
Brauchst du das Geld?
Ich brauche immer Geld, gut, dringend, ja.
Dann ist das auch.
Aber das fließt tatsächlich nicht in meine Tasche. Mittelbar vielleicht, ein ganz kleiner Bruchteil. Aber
also auf jeden Fall weißt du, was ich meine. Also die wirkten so ein Hauch klarer.
Ja,
ein Hauch.
Sie stehen ähnlich lange auf dem Eis, glaube ich. Aber das ist auch immer die Frage, was du da machst. Ne? In Köln ist, glaube ich, auch ganzjährig Eis. Das ist auch immer noch ein bisschen was anderes. Also bei uns hast du sicherlich auch schon den einen oder anderen gesehen, der seine Gräten nochmal sortieren musste. Auch das ist ein Stück weit normal. Und ich glaube, Köln hat dann aber, was man auch nicht vergessen darf, das ist der letztjährige Hauptrundensieger, die im Vergleich zum Vorjahr vielleicht nicht unbedingt schlechter geworden sind, was die individuelle Qualität angeht.
Hast du dir mal eine Mannschaftsaufstellung angeguckt?
Ja. Ich fand.
Also sie dürfen, das müssen wir nochmal deutlich sagen, sie dürfen so in der Meisterschaft nicht spielen.
Richtig, da fehlt.
Da fehlte das U23-Kontingent, zumindest zum Teil.
Ja.
Ja.
Der eine hat dann ein Tor geschossen, Carlos Händel.
Ja.
Auch, also wirklich kein schlechter Junge, merkst du auch. Großes Talent, das sie sich da geholt haben. Aber klar, dann turnt da mit Robin Press, ein Verteidiger, rum, wo jeder von uns aus unserer Mannschaft, der schon mal gegen den gespielt hat, auch sagt, da haben sie einen richtig guten. Der kann so ziemlich alles. Dem ist jetzt noch nicht alles gelungen. Ich fand's ganz nett. Fischi hat mir gewunken vom Eis aus. Uns einmal kurz sich unsere Blicke gekreuzt. Hat er brav Hallo gesagt. Auch bei dem hat noch nicht alles geklappt. Insofern. Auch die Haie haben noch ein bisschen Arbeit irgendwie vor sich.
Also ich habe die Position im Überzahlspiel, habe ich schon mal gesehen von ihm.
Ja, bei uns stand er, glaube ich, auf der anderen Seite, aber ja, da hakt es halt auch irgendwie noch. Das ist.
Ja, gut, das hatten die Jungs ja noch nicht gemacht vorher.
Auch auf beiden Seiten. Es ist immer so der Klassiker, wenn die Scheibe da innerhalb von einer Besitzphase zwei, dreimal rausgeht und das in einer Regelmäßigkeit, dann kannst du davon ausgehen, dass das nicht Unvermögen ist, sondern einfach Abstimmungsthemen, die dann noch kommen, daraus sich keine Sorgen zu machen. Köln macht es dann natürlich auch zweimal gut bis sehr gut in der neutralen Zone.
Oder die Roosters extrem schlecht?
Ja, da kamen wir halt nicht in die Zweikämpfe. Ne? Woran das lag, das werden sie sich, glaube ich, schon angeschaut haben.
Ja, da bin ich mir auch relativ sicher.
Weil
das erinnerte halt schon so ein, also man muss ja mal vorsichtig sein, Mannschaften vergleichen klappt nie. Aber wenn du darauf schaust, dann habe ich das schon mal gesehen in der letzten Saison insgesamt, wo du dich dann selber um beste Chancen gebracht hast, weil du vielleicht mal nicht in den Zweikampf gekommen bist, vielleicht nicht an die Scheibe gekommen bist und dann solche Situationen daraus generiert worden sind.
Einmal sind wir im Vollcheck durchgefallen und auf einmal laufen die zwei auf eins und im anderen ist es, muss man auch sagen, gute Aktion in der neutralen Zone, aber kommen wir nicht in den Zweikampf, wo wir dringend in den Zweikampf müssen oder eben das Risiko nicht nehmen dürfen. Ich sag mal so, wenn am Ende von so einer Sequenz Cracker McLeod frei vom Teuter auftaucht, ist irgendwas falsch gelaufen.
Das solltest du halt, wenn du so ernst machst, nicht so oft passieren lassen. Formuliere es mal freundlich.
Aber es ist so, dafür sind Testspiele da.
Das müssen wir auch gar nicht. Du hast halt auch gesehen, wenn du noch was Positives sagen willst, dass wenn sie die Scheibe gut organisiert hatten, hat Stefan auch nachher gesagt, dann waren sie tatsächlich auch voll drin im Spiel. Die Phasen, wo sie das gut gemanagt haben, die waren halt noch zu gering und das bringe ich halt auch eindeutig auf das erste Spiel. Interessant ist jetzt, wie gesagt, dass dieses Wochenende nix ist. Das muss man ja auch nochmal deutlich sagen. Ist auch eigentlich außergewöhnlich, aber birgt natürlich auch die Möglichkeit, tatsächlich mal durchzutrainieren. Das heißt, diese Woche noch zu nutzen.
Ja.
Das heißt, du musst dich nicht irgendwie am Donnerstag davon verabschieden, dass es hart wird in so einer Trainingseinheit, sondern du kannst echt durchziehen, weil sie ja auch bis Samstag einschließlich noch trainieren.
Du kannst halt, wenn du am Wochenende ein Spiel hast, der aktive Sportler kennt das auch, du kannst so hart und intensiv trainieren, wie du
Felix
willst.
Felix zum Beispiel auch. Da.
Tatsächlich ist das so, auf einem etwas anderen Niveau, aber auch da spielen ist immer was anderes als trainieren. Also du kannst so hart und intensiv trainieren, wie du willst. Testspiel ist was anderes, Meisterschaft dann auch nochmal was anderes, lässt sich schlicht und einfach einfach nicht so simulieren. Aber du legst natürlich die Basis, da entsprechend auch reingehen zu können, dass das jetzt an diesem Wochenende so ist. Liegt an dem um eine Woche verspäteten Saisonstart, ist das dritte Septemberwochenende, sodass wir da jetzt quasi ein Wochenende zusätzlich bekommen haben und das in der Planung jetzt so aussieht. Die Jungs kommen schon noch ans Spielen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber aktuell, und da können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen, müssen sie schon ganz schön ackern.
Darüber werden wir gleich sprechen mit einem der Trainer. Haben wir auch ganz bewusst mal ausgesucht, um so ein bisschen einen Blick ins Detail zu wagen, ohne jetzt die ganz großen Geschichten schon vor der Saison wegzunehmen. Aber dann haben wir da zumindest noch mal einen Blick drauf. Naja, und insofern machen wir einen Haken drunter unter das erste Testspiel. Ist ja auch tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen eure Zeit für Teambuilding. Wie ich gesehen habe, wart ihr gestern auf einer hypermodernen, sehr spaßigen Kartbahn, aber einem Anbieter namens Rimo in Hema.
Genau.
Lohnt sich immer, finde ich.
Unbezahlte Werbung, muss man dazu sagen. Aber
haben sie auch verdient.
Wollte ich gerade sagen, also das haben sie sich wirklich verdient, sind da vorhin aufgenommen worden. Die Jungs hatten dann großen Spaß. Es ist vorher tatsächlich nicht bekannt gewesen, was passiert. Also sie wussten nicht, haben wir jetzt Training? Da stand wohl schon was in der Art im Plan, aber nicht genau was. Jetzt Training, machen wir nur Off-Eis, wird das wieder so hart, weil die beiden Tage vorher waren echt heavy. Dann ist es auch mal gut, da dann so ein bisschen auch für den Kopf Regeneration einzustielen, weil Donnerstag, Freitag, Samstag ging es nochmal richtig zur Sache. Nächste Woche geht es dann ja nach Dresden. Das ist eben die einzige Phase, wo du dann da einmal nochmal durchatmest und ungeahnte Talente entdecken kannst.
Was war mit Toto los? Also er sah gut aus. Aber nicht
unser Betreuer Toto ist regelmäßiger Gast dieser hochmodernen Kartbahn. Da wird dann sogar mit E-Karts gefahren, also ist kein Benzin mehr und so. Es macht alles schon. Die machen trotzdem, ich glaube, auch so ein bisschen gefaked, sage ich jetzt mal, diese
die bisschen Geräusche, Sound ist da drin, sonst hätte ich total Sound leise.
Ist ja sonst, also wäre auch doof. Toto kam mit eigenem Helm, mit eigenen Handschuhen, hochprofessionell dort an. Ich glaube schon, dass das den einen oder anderen von den Jungs auch angespornt hat, da nochmal doch nochmal die schnellere Runde zu fahren. Also er hat natürlich, die sind dann in beliebiger Zusammensetzung im ersten Durchgang in, ich glaube, siebener Gruppen waren das immer, das sogenannte Qualifying gefahren und dann wurden die Zeiten halt so genommen, dass die in Gruppen eingeteilt wurden. Da hat Toto es natürlich dann schon in die erste Gruppe geschafft, aber da dann von den besten sieben quasi ist er nur in Anführungszeichen Siebter geworden, durfte sich das im Nachgang natürlich auch mehrfach aufs Butterbrot schmieren lassen. Und er selber hat behauptet, er macht das gar nicht so häufig, er hat es lange nicht mehr gemacht, aber der Gesamtsieger, was Andi Jenicke da gemacht hat, zeigte schon, dass der auch weiß, was er da tut. Auf Platz 2 nach einem harten Kampf mit dem Drittplatzierten dann Robin Norell und Dritter war Julian Pravnik, der auch schon mal in so einem Kart gesessen hat. Dahinter dann Hollowell und Thomas, glaube ich, und dann noch Toto. Habe ich noch einen vergessen? Einen habe ich noch vergessen. Fällt mir vielleicht gleich wieder ein, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall war es interessant.
Das stimmt. Und
definitiv.
Danach gab es noch lecker Essen. Also kann ich jedem nur empfehlen, da mal ein wenig Zeit zu verbringen.
Auf jeden Fall haben wir jetzt Toto schlecht gemacht, das ist auch ganz hilfreich.
Tja, dafür macht er ja gut. Also
das ja, ist dafür wird er uns wieder bluten
Betreuer,
lassen.
Als, das Betreuer, ist so. Als Betreuer hervorragend, als Kartfahrer sicherlich auch, aber eben im Teilnehmerfeld nicht der allerbeste.
Gibt es denn sonst noch was eigentlich an Teambuilding, das dir bewusst wäre, was ansteht, also was du verraten kannst schon?
Ja, wir haben es letztes Jahr hier durchaus gute Erfahrungen damit gemacht und das dementsprechend dieses Jahr auch wieder so laufen lassen, dass die Jungs jetzt in den ersten beiden Wochen immer zusammen frühstücken, zusammen Mittagessen, alles hier vor Ort, um sich so ein bisschen eingewöhnen zu können. Sie waren, ich glaube, einmal zusammen auf dem Golfplatz oder zumindest auf der Driving Range, wo es dann nachher auch noch ein bisschen nettes Beisammensein gab. Ich glaube, jetzt am letzten Wochenende, was komplett frei war, gab es von intern organisiert ein gemeinsames Abendessen oder Get-Together, keine Ahnung. Da war jetzt von den Offiziellen oder von Vereinsseite keiner dabei. Aber da wird sicherlich auch ein bisschen drum gegangen sein, wie es die nächste Saison so aussieht.
Mhm. Naja, Blick in die Liga gibt noch nicht so viel her. Also es waren alle Spiele, bis auf das der Roosters in Köln, waren es alles deutsch-österreichische Duelle. Und
ja, Bremerhaven hat jetzt unter der Woche, glaube ich, gegen Lausanne oder gespielt.
Genau, ne? Das war das, was unter der Woche war. Ansonsten hast du nur Siege, fast nur Siege, muss man dabei sagen. Also Kassel und München, ich, ne? Genau, einmal. Die haben zweimal gegen Graz gespielt, einmal deutlich gewonnen und einmal 3-4 verloren.
Oh,
da ist schon viel. nachdem noch gar nichts ist.
Ja.
Ja, das ist so der Stand der Dinge. Und wir warten jetzt mal auf Janne und das machen wir dann gleich in der neuesten Ausgabe von eurem Lieblingspodcast, den Felix Deutsch und ich moderieren. Und das Ganze heißt Kühe, Schweine, Iserlohn.
Lohn. Ja. Radio MK Rooster Hockey Podcast.
Wäre auch schön, wenn es mal funktionieren würde, ne?
Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Warte mal, ich muss noch mal eben schnell Sponsor und Opener machen.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ja, wir haben es ja schon verraten, wer heute unser Gast ist. Es ist der Janne. Nochmal herzlich willkommen zum offiziellen Teil von Kühe, Schweine, Iserlohn.
Stimmt, wir haben das Intro ein bisschen ausgeweitet.
Ja,
ne?
wir haben mal so ein bisschen gemacht. Und ich finde, der Janne sieht gut aus, muss man ehrlich sagen. Du, der ist
fit wie nach Baslumpi. Als ob er selber ein Sommertraining hinter sich hätte.
Hast du in diesem Sommer mal ein bisschen was für dich getan? Wir müssen erinnern, also als der Übergang kam, du hattest dir eine üble Verletzung, üble Beinverletzung geholt. Du hast letzten Sommer wenig getan, aber in diesem Sommer sieht es so aus, als hättest du ordentlich gerackert.
Ja, habe ich schon. Ein bisschen was habe ich schon gemacht.
Warst du denn wieder Paddle spielen eigentlich schon mal? Oder
Paddle-Karriere ist für mich beendet. Denn nicht geht so, aber Paddle gar nichts mehr.
Katastrophe.
Traust du dich nicht mehr?
Nein, und letztes Jahr war der linke Achillessehne und der Arzt hat gesagt, könnte auch rechte sein und deswegen nehme ich kein Risiko mehr an.
Okay, ja, das verstehen wir alle. Aber die restlichen Trainingsmomente mit der Mannschaft hast du genießen können, so wie es aussieht, oder?
Ja, ja.
Wie viel habt ihr tatsächlich diesen Sommer gearbeitet mit den Jungs?
Mit den Jungs insgesamt hier zusammen. Erstmal haben wir 6 Wochen Phase gehabt. Dann haben die Jungs 2 Wochen individuelle Phase gehabt mit eigenem Plan. Dann nochmal 2 Wochen und dann nochmal 2 Wochen individuelle Phase. So insgesamt 8 Wochen zusammen. Montag bis Freitag und dann Samstag hätten die Jungs eine individuelle Trainingseinheit. Und ja, war ein guter Sommer für die Jungs.
Bist du zufrieden, Herr Dötsch?
Definitiv. Also man hat, ja, ist nur, du siehst es ja wirklich. Also erstmal hattet ihr, glaube ich, eine witzige Truppe da zusammen. Janne nickt.
Was ja auch hilfreich ist.
Ja, klar. Also wenn, es gibt sicherlich auch Situationen, also wie wichtig ist das eigentlich, dass die Jungs sich ja untereinander gut verstehen? Weil wenn die da jeden Morgen nur hinkommen wie quasi zur Arbeit, da ist ja auch doof dann. Ne?
Gerade auch im Sommer, ne, wo der Spaß sich ja auch in Grenzen gefühlt mal hielt in der Vergangenheit.
Ja, das ist wichtig und auch die Einstellung von den Jungs, weil die wissen, die kämpfen für die Eiszeit und die pushen gegenseitig auch miteinander, obwohl die auch gutes Gefühl haben und so weiter. Aber ich fand, das war jetzt sehr gut, dass wir ungefähr 10 Leute beim jeden Trainingseinheit hätten, ab und zu ein bisschen mehr und so weiter. Und das hat schon die Jungs auch Spaß gemacht, sagt man so.
Das führt ja auch immer dann in die grundsätzliche Frage. In den allermeisten Vereinen ist es immer noch so, du hast nur 9-Monats-Verträge, 8-Monats-Verträge, je nachdem. Wie wichtig ist eigentlich, gerade auch aus Sicht eines Athletik-Coaches, dass Verträge sich in der Zukunft tatsächlich, also zumindest bis zum bestimmten Alter, auf 12 Monate ausdehnen und dass es da kein Vertun mehr gibt? Weil man kann so viel, hat man den Eindruck, schaffen, gerade in diesen Sommermonaten, die Jungs so gut vorbereiten, wenn sie ideal am Ort sind und einfach arbeiten können.
Das ist so ein wichtig, besonderes für die jüngeren Spieler, weil auch die selbst, wie sagt man das so, dass die selbst nicht wissen ganz genau, was soll ich machen, wie soll ich machen und welchen Rhythmus und so weiter. Und sag mal, wenn du 20, 25 Spieler hast, da gibt es vielleicht 3 bis 4, wer richtig pushen kann, wenn das unangenehm wird. Aber in Gruppe kannst du das gegenseitig pushen und dadurch, weil da musst du auch ab und zu sein, sonst wirst du nicht besser.
Das stimmt definitiv. Wie habt ihr es denn eigentlich in diesem Jahr mit denen gehalten, die nicht in Iserlohn waren? Also ich meine, wir haben gerade schon mal geflaxt über Anni Jänicke. Der sieht aus wie ein junger Gott. Das ist ja Wahnsinn.
Ich glaube, das ist, also das sind jetzt deine Worte. Ich widerspreche zumindest nicht. Janne glaube ich auch nicht. Aber das ist sicherlich einer von denen, wo Janne gerade sagte, von den 3 bis 4, die dann auch für sich in der Lage sind, ans Limit und drüber hinaus zu gehen. Aber ja, ich gebe die Frage dann natürlich trotzdem nochmal an den Experten weiter. Also wie handhabt ihr das mit den Jungs, die nicht da sind?
Sagt man, die Ausländer war so, dass die manchen haben halt ihre eigenen Pläne. Dann habe ich die auch geschaut, mit den Spielern geredet. Und Beispiel, der Emil hat mit seinem Heimatverein in Schweden mittrainiert über den Sommer. Und ja, und dann manchen unsere Deutschen. Ich habe dann halt Plan gemacht und mit denen jede Woche in Kontakt gewesen. Einfach schauen, wie läuft das, muss man da Änderungen machen. Aber da halt ist auch mehr Verantwortung für die Spieler selbst. Plan kann ich so machen, aber der Spieler muss das machen.
Würdest du dir wünschen, alle Jungs das ganze Jahr über zu haben? Also würdest du sagen, das wäre für deine Arbeit auch ein Stück weit einfacher?
Natürlich wäre das einfacher, aber dann an anderer Stelle musst du auch verstehen, dass Beispiel die ausländischen Spieler, die haben auch Familien und so weiter, dass die auch so kleine Pause. Aber sag mal, ja, wenn da irgendwie so Schwissen, wie sagt man das, Lösung wäre, dass die vielleicht mal ein Stück hier im Monat oder so mittrainieren, dann kannst du ein bisschen nicht kontrollieren, aber einfach helfen und schauen, okay, wo sind wir jetzt und jetzt kannst du nach Hause gehen, da weiter trainieren, schaut gut aus oder wie auch immer.
Ist es denn eigentlich mittlerweile so, dass im Ausland, gerade was die Sommermonate anbelangt, anders, härter gearbeitet wird, als wir das immer noch hier in Deutschland in verschiedenen Situationen tun? Oder hat sich die Welt grundsätzlich auch in Deutschland so verändert, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass das Sommertraining, die Bedeutung des Sommertrainings deutlich besser erkannt worden ist von den Spielern.
Ich glaube, die ist schon besser geworden, aber immer noch, glaube ich, da ist noch Luft nach oben, weil das während der Saison ist schwer, die physischen Fähigkeiten einfach verbessern, weil du bist so viel auf dem Eis, die Spieler liegen in erster Linie, aber die Sommerzeit ist halt Zeit, wo du richtig benutzen kannst, die körperliche Fähigkeiten einfach zu verbessern, dass du bereit bist dann August für die nächste Saison. Und dadurch, ich glaube, da kann man noch besser arbeiten im Sommer.
Wenn du jetzt das Beispiel Emil ansprichst, der bei seinem heimatlichen Team in Schweden gearbeitet hat, was haben die denn zum Beispiel eigentlich gemacht? Wie haben die gearbeitet? Genauso wie ihr es gemacht habt? Oder ist da auch nochmal ein Unterschied zu sehen? Wir sind ja neugierig, so was die Details anbelangt.
Ja, sag mal, in Schweden, Finnland, Skandinavien überhaupt wird ähnlich trainiert, würde ich sagen.
Aber die können aufs Eis gehen, ne?
Ich weiß nicht überall.
Ja.
Nicht überall. Mhm. Manche Vereine vielleicht, aber die sind nicht jeden Tag, vielleicht ein-, zweimal pro Woche. Einfach ein bisschen für die Spieler, dass das Gefühl da ist. Aber ich glaube, natürlich lag am Trainer, vielleicht hat jeder eine bisschen andere Philosophie, aber so ähnlich wird das sein bei Schweden und was wir gemacht haben, weil ich bin Finne und ich habe das skandinavische Sommertraining in meinem Kopf und wie ich das führen will und dann wird es so ähnlich sein, glaube ich. Aber ich glaube, in Nordamerika ist dann anderes, weil da sind die Jungs früher auf dem Eis, mehr auf dem Eis. Und da ist das halt, wenn du Nachwuchs von Kanada oder so siehst, die sind sehr viel auf dem Eis, auch über den Sommer.
Du weißt ja, wir sind echt detailversessen in diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle. Wenn du jetzt sagst, es gibt schon eine skandinavische Sichtweise von Sommertraining, wie würdest du die beschreiben? Ich weiß, wir machen es dir jetzt nicht leicht.
Ja, ist okay. Aber ich glaube, dass Wochenrhythmus ist in erster Linie. Wann Beispiel machst du Sprungkraft, Schnelligkeit, wann hast du härteren Tag, wann musst du regeneratives Tag haben und so weiter. Natürlich hat jeder Trainer verschiedene Übungen, was er machen will, aber sonst grundsätzlich halt das Wochenrhythmus, würde ich sagen, ist halt wichtig für uns. Und dann auch erster Linie ist auch Grundausdauer ist sehr wichtig über den Sommer, weil da bildest du deine Basis. Dass du, wenn du auf dem Eis gehst, dann ist eigentlich anaerobic jeden Tag auf dem Eis, Stop-Starts, hohen Puls runter und da halt, dass du deine Basis einfach besser bildest.
Dürfen wir eigentlich fragen, Felix, wer so die Spitzenreiter waren, so in puncto Vorbereitung für diesen Sommer?
Man kann ja vielleicht
fragen. Also du hast ja einen schon mal angedeutet, mit dem Kollegen Spornberger.
Man kann es vielleicht ein bisschen anders formulieren.
Okay.
Natürlich, ich glaube, von den Jungs, die über den Sommer hier waren, die hattet ihr gut im Griff und da ist es teilweise sogar von außen ersichtlich, wenn ich mir Lua angucke, Kuba Borsecki, dass die gut gearbeitet haben, ist, glaube ich, auch ein Stück weit, kennt man ja aus letzter Zeit nicht anders. Wer von den Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, würdest du sagen, okay, der hat, ohne dass die anderen schlechter waren, aber der hat wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Oder ist das was, wo du sagst, das möchte ich jetzt nicht sagen?
Nein, möchte ich nicht so gehen, wer gut war, wer nicht. Ich glaube, die ganze Gruppe war gut. Und auch die Neuen, der Johannes Kraus ist ein bisschen später angefangen, gleich mit Norwin Panocha und so. Und die haben sehr schnell sich integriert in die Gruppe. Und auch vor ihrer Leistung war sehr gut von Anfang an.
An welchen Tests macht ihr denn eigentlich fest am Ende, wer sich gut vorbereitet hat, wer sich weniger gut vorbereitet hat? Das heißt, was ruft ihr gleich zu Beginn einer Saison mal ab, um für euch die Daten zu haben, mit denen ihr arbeiten könnt?
Wir haben jetzt ein bisschen zurück für die alte Schule gegangen. Wir haben im Giffelgang machen wir das WO2 Max, maximal Ausdauerleistung. Mhm.
Das haben wir ja auch ein Video von gepostet. Ich erkläre VO2 Max-Test bei Gipfelgang kriegen dann so eine Maske, die Jungs, wo das der Sauerstoffgehalt, genau, glaube ich, ne, bei der Atmung gemessen wird und dann sind die auf dem Laufband, was immer schneller und schneller wird und die wirklich bis zur Erschöpfung rennen, also bis sie nicht mehr können. Und das Ganze mit so einer Maske im Gesicht, sagt dir jeder einzelne von denen, das ist mit das Ekligste, was sie so das ganze Jahr machen müssen. Janne lacht sich tot. Hast du das selber mal gemacht eigentlich?
Ja. Kreis Spaß.
Hast du das auch dieses Jahr gemacht? Also bist du mit gutem Beispiel vorangegangen? Oder? Lange. Ja, du musst schon lange her. Okay.
Freiwillig mache ich das nicht.
Das
aber
ich
das ist wichtig, weil da kriegen wir auch die Info von den Jungs. Auch die Jungs kriegen das Info für ihren Zonen. Wenn du Beispiel Grundausdauer trainierst, welche Zone, welchen Puls du arbeiten sollst und so weiter. Und das hilft auch viel für die ganze Jahr zum Training.
Das war also eine der wichtigen Dinge. Was gab es sonst noch an Ergebnissen?
Dann haben wir Sprungtester hier, so Squat Jump, vor 3 Sekunden unterbleiben und dann hochspringen und dann auch so Counter Movement, wenn du einfach runter hoch springst. Dann haben wir Klimmzüge gemacht und Toaster Bar, das ist so, wenn du in einfach hängst und einfach deine Füße Stange kriegst.
Kann ich auch. Meine Bauchmuskulatur wird da vollkommen
verletzt. Verrätst du uns, wer hat die meisten Klimmzüge geschafft?
Meistens, das ist schwer. Ich glaube, Colin Ukbegile hat 25 geschafft.
25? Ich erinnere mich, ich war auch in der Kabine, weil der war ja die Woche vorher nicht da, wo das alles lief, krankheitsbedingt. Und hat dann nachgelegt, da waren wir auch in der Kabine und standen dann irgendwann bestimmt 10 Mann um ihn rum und haben ihn angeschrien, komm noch einen. Und ich glaube, Stefan war auch dabei, Jana natürlich. Vielleicht lag es auch da dran, ja, dass nicht alle Jungs diese Umgebung hatten.
Ja. Und dann noch so einbeiniges Kniebeugen, so mit 3 Wiederholungen mit Maxgewicht. Und dann letzte war 10x20 Meter, einfach so 5-mal hin und her, einfach mit Richtungswechsel und einfach all out, einmal 10x20 Meter.
Du hast gesagt, wir sind wieder so ein bisschen old-fashioned geworden. Warum hast du das gesagt? Warum ist das wieder alte Schule und nicht neue Schule?
Ja, sag mal, weil jetzt neue Schule ist viel mit Geräten, einfach pushen und einfach das so isometrisches Pushen und so. Und wir wollten einfach sehen, wie das Körper überhaupt funktioniert bei denen. Und deswegen sage ich so ein bisschen alte Schule-Testung.
Diese einbeinigen Kniebeugen, wo er dann sagt mit Maximalgewicht, über wie viel Kilo reden wir da? Also wie viel das geht? Das sind dann 120, 130, was soll man die auf dem Rücken haben? Das Ganze auf einem Bein stehend. Ich habe mir das 2-3 Mal angeguckt und habe gedacht, jetzt, da knallt doch gleich das Knie durch. Also das ist auch brutal. Und da war, was war da das Maximum? Müssen wir jetzt nicht
Maximum
sagen, wer das war.
Maximum war, glaube ich, so 130, 135 Kilo.
Da müsst ihr euch mal überlegen.
Das kann ich jeden Tag an Körpergewicht. Ja. Aber auch nicht mehr.
Oder? Ich weiß auch nicht. Genau, du musst jetzt, das ist genau. Also, ja, du dich nochmal auf den Rücken tragen würdest.
Und dann ist auch, sagen wir so, für uns, wenn wir während der Saison auch testen wollen, wir können das alles hier machen, in der Eishalle müssen wir nicht Termine buchen und so, weißt, können wir einfach kurz probieren und alles klar.
Wie entwickeln sich solche Werte dann über die Saison? Ist das gleichbleibend oder sagst du, okay, du hast natürlich auch eine gewisse Erschöpfung oder verbessert sich das sogar?
Sag mal so, für die älteren Spieler eigentlich das Ziel ist, dass du deine Werte einfach hältst und für Jüngeren vielleicht da kann man ein bisschen nach oben, aber auch nicht so ganz viel.
Also was mich ja auch nochmal interessieren würde, ihr arbeitet ja jetzt mit den Jungs sehr hart, gerade in dieser Woche, weil ihr einfach nochmal die Möglichkeit habt, kein Spiel habt, da sind schon Tage drin, die ordentlich Power geben. Jetzt ist einer gut vorbereitet gekommen mit all dem, was er hat. Was könnt ihr jetzt eigentlich in diesem Punkt verbessern durch diese harten Trainingseinheiten? Oder ist es weiterhin eigentlich Erfahrung zu sammeln, wer in welchem Bereich seinen optimalen Bereich findet und wie sehr ihr die Mannschaft härter anpacken könnt oder auch wann die richtigen Phasen für regeneratives Training sein müssen?
Eigentlich jetzt, weil egal wie du im Sommer trainierst, ob du sehr fit bist, wenn du erstens mal wieder nach 4 Monaten auf dem Eis gehst, weil gab es auch, glaube ich, 4-10 Leute mindestens, wenn nicht auf dem Eis warst, die erste Woche bist du brutal müde, kaputt. Und dadurch jetzt mit hartem Training, dass wir einfach so spezifisches Training für unseren Sport kriegen, dass du auch für deine Kondition, deine Kraft, Ausdauer, alles zum Schlitt zu laufen kriegst. Mhm. Und das dauert auch so 2-3 Wochen, dass du da eigentlich da bist, wo du sein solltest mit deinem Fitness-Level.
im letzten Jahr haben wir ja von euch gelernt, als Stab insgesamt, die Trainer, dass sie ein sehr, sehr gutes Management hatten. Also wann muss man Training mal ein bisschen nach vorne bringen? Wann ist aber auch eine Zeit angesagt, wo man es ein bisschen ruhiger angehen lassen muss? Toi, 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 wir hatten extrem wenig Muskelverletzungen schon in den letzten Jahren. Wollen wir hoffen, dass das ähnlich bleibt. Welche Werte werden da eigentlich genommen und wann nehmt ihr sie, um zu sagen, okay, jetzt wissen wir, was der ideale Level ist, wo wir wissen, jetzt laufen alle gut und wo wir wissen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger machen.
Ja, am Ende des Tages, wir benutzen die Polar-Sensoren auf dem Eistraining, dass wir sehen die Data sofort nach dem Training, okay, wie hart war das Training, wie hat der sich gepusht, war das sehr hohe Belastung auf dem Eis und dann wie lange muss man normalerweise regenerieren, dass du wieder so ein Trainingseinheit machen kannst. Und da halt ist auch Gefühl und auch Kommunikation mit den Spielern. Mhm. Aber so grundsätzlich, sag mal, diese Woche haben wir Montag, Dienstag hart trainiert und dann brauchst du so den dritten Tag eher Regeneratives. Und dann kannst du Donnerstag, Freitag wieder hart gehen. Weil wenn du 5 Tage in Folge gehst, dann die Jungs sind nicht regeneriert und dann kommt halt Muskelverletzungen oder sowas. Und dann ist, kann man nicht ganz genau sagen, okay, jetzt haben wir die Grenze geschafft und jetzt muss man, ist halt so auch ein bisschen mit Gefühl und natürlich die Data von Eistraining.
Hm. Ich finde das immer wieder faszinierend, mit wie vielen Daten man dann tatsächlich umgehen muss. Wie viel Zeit am Tag beschäftigst du dich tatsächlich mit dem Blick in die Daten, um zu sagen, wie ist es? Oder stelle ich mir das jetzt zu viel, zu technisch vor?
Ja, stellst du schon. Ist nicht, weil das will ich auch nicht, dass ich zu viel Zeit nehmen würde, dass wenn ich da 4 Stunden jeden Tag die Daten schauen würde, das macht für mich keinen Sinn. Mhm. So einfach halten, wie es geht. Natürlich musst du manche Sachen schauen, aber ja, so viel sagt man nicht.
Wie ist das Feedback der Spieler? Also oder hast du das auch schon mal erlebt? Sicherlich schon mal erlebt, dass dann auch mal kommt, ey, vielleicht jetzt ein bisschen ruhiger und dass du dann auch sagst, okay, das ist jetzt nicht das übliche Gejammer, was du ja eh immer irgendwie hast, dass man, sagt man ja immer, ich muss ja eh mal in den Arsch treten, aber was sind so die Indikatoren, dass du sagst, okay, das ist jetzt so ein Punkt, wo wir vielleicht mal einen Gang zurückschalten müssen?
Ja, sag mal, da gibt es schon meine Leute, wer ihn fragen will, immer, wer ich weiß, aber das ist auch so, dass wenn ich weiß, okay, der eine Spieler hat 10 Jahre in hohem Niveau gespielt, er weiß, wie er fühlen soll und wie nicht. Und dann, ich glaube, da kommt dann ehrliche Antwort von ihm. Dann, von jedem kann ich nicht, ehrlich zu sagen, will ich nicht fragen, aber, aber die manche Leute frage ich schon. Natürlich rede ich mit jedem, aber so, dass ich Gefühl von den Top Leuten, meine vertraute Leuten kriege.
Da verrät er uns jetzt natürlich, glaube ich, nicht, wer das ist.
Nein, das würde ich auch tatsächlich akzeptieren können, dass er uns das nicht verrät.
Ich frage schon von mehreren Leuten.
Nein, das haben wir so verstanden.
Das meine ich ja. Es ist, die Gespräche werden nicht so aussehen, dass einer sagt, Alter, jetzt fahr mal einen Gang runter, sondern das ist ja dann einfach so, boah, heute fühle ich mich so. Und dann hast du ja wirklich auch deine Indikatoren. Ne? Und es ist halt ein Unterschied, ob Spieler X das sagt oder Spieler Y. Das glaube ich gerne.
Und ist auch Unterschied. Man kann sein, dass heute beim Spieler X, der war schlecht geschlafen, bla bla, war er müde. Kann sein, für ihn war extrem hart. Aber Spieler O hat gut geschlafen, regeneriert von gestern und war topfit heute. Und da natürlich ist das Antwort auch anderes.
Wie gut lernst du Spieler auch in so einer Saison damit persönlich kennen? Also wie bereit sie sind, sich über einen bestimmten Punkt zu schinden oder das nicht zu tun? Ist das auch, also diese Arbeit, die du dann machst, wie du diese Menschen rausfindest, denen du das Vertrauen entgegenbringst, dass wenn die sagen, jetzt Männer, bisschen ruhiger, wie viel Persönlichkeit steckt da eigentlich drin?
Ja, steckt schon und Ich glaube, ich will auch so arbeiten, dass die Jungs persönlich auch kenne, dass da Vertrauen beiderseitig ist. Natürlich dann ist einfacher so reden und ehrlich sein und so weiter. Und natürlich ist jedes anderes und jeder Körper ist anderes. Aber dann musst du halt deinen Weg finden, dass du mit jedem irgendwie weißt, okay, der braucht das oder wie auch immer.
Machen wir es einmal konkret. Wie kaputt war die Mannschaft letzte Woche vor dem Spiel gegen Köln? Wie sehr habt ihr es getrieben und wo habt ihr gesagt, jetzt ist Schluss?
Ehrlich zu sagen, ich habe mit Stefan auch geredet, dass wir haben gedacht, wir wären ein bisschen frischer gewesen an dem Spiel. Aber natürlich, erstes Spiel ist erstes Spiel. Da bist du müde sowieso irgendwie, weil du hast so viel Stress und Spiel ist halt alles, was da rum dran ist. Weil eigentlich, da haben wir Donnerstag nicht so hart trainiert. Aber wie gesagt, erste ganze komplette Woche auf dem Eis und so weiter.
War sehr warm natürlich.
War warm natürlich. Ja. Und ja, aber
das sind alles Ausreden.
Das sind ja Ausreden nicht, aber ich habe gedacht, dass wir ein bisschen frischer gewesen sind. Aber ja, war so und jetzt muss man halt Woche zu Woche uns verbessern.
Wie froh bist du, dass du jetzt diese Woche mit der Mannschaft hast? Also bevor es zu einem Turnier geht, weiteren Spielen kommt, dass ihr tatsächlich die Ruhe habt, mit diesen Jungs mal zu arbeiten, so wie ihr euch das wünscht?
Ich glaube, das ist gut, weil auch zu viel Vorbereitungsspiele zu spielen, weil wenn das Liga anfängt, dann musst du auch mental frisch sein und auf geht's, jetzt geht's richtig in den Punkt. Und ich glaube, auch die Jungs wissen, okay, wir können jetzt die Woche hart trainieren und egal, ob wir müde sind Freitag, sollen wir auch sein. Mhm. Und dann ist es ein bisschen ruhiger wieder und dann ab nächste Woche spielen wir dann mehr. Und ich finde das so wichtig, dass wir auch die Basissachen auf dem Eis trainieren können, off-ice ein bisschen mehr noch trainieren können und so weiter, dass wir einfach das Basis ein bisschen höher bringen.
Die Roosters hatten im letzten Jahr einen entscheidenden Vorteil. Sie konnten tatsächlich bis zum Ende eines jeden Spiels Leistung bringen. Das hat es hier ja auch mal anders gegeben, wie wir gestehen müssen. Die Voraussetzungen, die du jetzt erkennst in der Mannschaft, in den Werten, die dir vorliegen, geht das in eine vergleichbare Richtung?
So hoffe ich. So sehe ich auch. Von Fitness her sieht man meiner Meinung nach so ganze Mannschaft, wenn du das durchschnittliche Werte saust, sind wir so meiner Meinung konditionell noch besser wie letztes Jahr. Mhm. Und das ist natürlich unser Ziel, dass wir bis zum Ende genauso, dass die Jungs Gas geben bis zum Ende.
Also wir hatten ja letzte Woche, ne, war es, oder vor zwei Wochen, Maxi Eisenmenger hier.
Letzte Woche,
ja. Letzte Woche war es. Ich werde alter Mann. Und er hat uns gesagt, so vom Commitment her, was die ganzen Jungs mitbringen, wir das, was wir machen, auf 110%. Ist das auch, also Spieler sagen sowas gefährlicherweise immer mal wieder. Mhm. Wie hat das der Trainerstab in den letzten Tagen erlebt? Ist das tatsächlich so, dass sie dieses Commitment auch auf dem Eis schon zeigen können?
Ja, bin ich einverstanden, was der Max gesagt hat. Wir sind sehr zufrieden mit dem Commitment von den Spielern. Und wir haben auch gesagt, ist unsere Aufgabe als Coaching-Staff einfach die Belastung beobachten. Aber wenn wir trainieren, ihr müsst gar nichts denken, einfach alles geben jeden Tag. Und unsere Arbeit ist dann schauen, wenn wir dann ein regeneratives Training haben oder frei haben. Aber die bis jetzt sehr zufrieden mit den Einstellungen von jedem Spieler.
Ich würde mal interessieren, was Maxi jetzt sagen würde, wenn ich mich nicht angeguckt habe, wie sie heute so vom Eis kam. Gab es wahrscheinlich schon den einen oder anderen Mann, der ein bisschen abgekotzt hat, aber das ist ja auch das, was er sagte. Man darf sich sicherlich drüber ärgern und frustriert sein, dass es manchmal hart ist. Ne? Das ist ja auch das, was ihr wollt, die Jungs an die Grenzen und ein bisschen drüber hinausbringen manchmal. Aber ich glaube, man hat schon den Eindruck, dass das alle mitziehen. Das ist so.
Du bist jetzt der erste Coach, den wir sozusagen in der neuen Saison in dem Podcast haben. Deshalb, wie hat sich der Sommer für euch angefühlt in der Konstellation, weil man sich kannte? Man hatte eine Saison schon mal zusammen, man hat so die Eigenheiten eines jeden erkannt, man wusste genau, worauf es hinauslaufen wollte. War das einfacher als im Sommer des vergangenen Jahres für euch?
Ja, viel einfacher, weil du kennst schon jeden persönlich und wie man arbeitet, was will er, wie funktionieren wir zusammen und du brauchst jetzt keine zwei Monate Zeit, dich kennenzulernen gegenseitig. Und dann, das hat schon uns, sag mal, viel geholfen auch und ist viel einfacher für uns, weil wir verstehen uns schon, was wollen wir machen.
Wir fragen natürlich immer, wie es in der Kabine funktioniert, also mit den Spielern untereinander, wie gut die sich verstehen. Versuch uns doch mal so ein bisschen zu beschreiben, wie das mit den Trainern jetzt ist. Also wie groß ist der Flachs? Wie groß ist die Ernsthaftigkeit? Wie groß ist auch der Spaß, der einfach dazugehören muss in dieser Gruppe?
Auf wen hattest du gar keinen Bock?
Genau, auf wen hattest du gar keinen Bock, ihn wieder zu sehen?
Das sage ich nicht.
Ja gut, also man muss ja sagen, du hast ja einmal die finnische Fraktion mit Santeri und ihm, die über den Sommer auch, natürlich waren die beiden auch mal im Urlaub und in der Heimat und so, können wir vielleicht da auch nochmal drüber sprechen, über den wunderbaren finnischen Sommer. Aber die grundsätzlich hier waren und dann hat das Stefan und Toni, die, ich glaube, ihren Sommer größtenteils in Schweden verbracht haben. Also irgendwann kann man sich doch auch nicht mehr sehen. So ehrlich müssen wir doch auch sein, oder?
Ja, das tut schon gut, kleine Pause.
Also die Antwort auf die Frage ist dann offensichtlich Santeri, ohne dass wir es persönlich nehmen. Das lege ich dir jetzt einfach mal in den Mund. Ich denke mal, er kann es wechseln. Aber tatsächlich, also was hast du insgesamt für einen Eindruck gehabt, als ihr euch, wann habt ihr euch das erste Mal jetzt in der Konstellation so wieder gesehen?
Wann war das? 26. Juli oder so, vor die Spiele kamen, haben wir ein paar Tage auch mit dem Trainerstab einfach geredet und ein bisschen Planungen und so weit. Natürlich ist das so, dass du erste Linie ernst bist, planst ein Training, nach dem Training, Feedback, wie war's, was können wir besser machen und so weiter. Aber natürlich bei uns auch gilt der Spaß. Wir müssen auch ein bisschen gegenseitig schimpfen, so mit den guten Laune und so weiter, aber ja, gibt's. Und ist nicht so, dass ich nur mit Sandri da Finnisch rede und Stefan und Toni Schwedisch, sondern wir reden schon.
Amtssprache ist Englisch.
Amtssprache ist Englisch. Ab und zu, wenn du was Persönliches hast, dann gut. Deine Heimatsprache benutzen.
Wie ist denn, hast du ein bisschen was an Schwedisch trotzdem mitgenommen im letzten Jahr? Oder,
ich verstehe ein bisschen mehr, aber nicht ganz viel. Ich glaube, das andere versteht so viel besser wie ich.
Ja, aber Schwedisch verstehen die besser. Ja, aber ja. Die beiden würden immer noch sagen, Finnisch ist für uns absolut.
Also das obwohl Toni kann schon ein bisschen Finnisch.
Okay, weil ihr mir das beigebracht habt, oder?
Nein, der hat Verwandten von Finnland und der hat Bekannten von Finnland und hat schon, wenn er jung war, hat der auch ein bisschen Finnisch geredet.
Aber da verlernt man auch wieder schnell. Wir haben jetzt gerade schon einmal kurz drüber geredet. Dein Sommer abseits vom Eishockey. Wir haben auch darüber gesprochen. Du warst in Finnland auch in der Heimat. Wie kann man sich den finnischen Sommer vorstellen?
Viel Helligkeit. Und jetzt, das Wetter war eigentlich einigermaßen ganz gut. So plus 20, plus 25. Für uns eigentlich ganz gut. War.
Hast du ein bisschen Farbe gekriegt auch? Ne?
Ja, weil ich draußen war. Nee, und ja, was soll ich sagen? Ruhig, besonders wo ich wohne, ruhige Stadt, viel mit Kumpels, mit Familie, einfach den Zeitgenossen zu Hause zu sein.
Bist du jemand, der dann auch irgendwann mal raus muss? Oder könntest du auch sagen, okay, komm, 24-7, alles okay, mein Job, kein Problem für mich?
Nein, ich will schon ab und zu weg. Und auch besonders jetzt in Sommerzeit, wenn ich zu Hause war, könnte ich schon viel abschalten und natürlich andere Sachen mir interessiert, andere Sportarten. Und für mich ist eigentlich, ich brauche schon einfach was anderes zu machen auch.
Was gibt's in Finnland sonst noch so? Handball haben wir drüber gesprochen tatsächlich.
Ja, Handball ist nicht so gut. Gegend, wo ich wohne, gibt es nicht so viele. Ich fokussiere mehr meine eigene. Ich gehe Tennis spielen mit meinen Kumpels und so weiter und dann halt Fernsehen schauen. So andere Sportarten, aber da gibt es nicht so. Fußball ist auch nicht so groß in Finnland.
Kommt noch.
Ja, vielleicht irgendwann mal, aber.
Hast du die Eishockey-WM verfolgt? Insbesondere natürlich das norwegische Team, wo man sich ja sicherlich auch mal ein Beispiel dran nehmen kann.
Ja. Ja, nee, das war ist schön für mich, dass da Überraschungen gibt. Beispiel vorletztes Jahr mit Dänemark und jetzt mit Norwegen. Habe ich verfolgt und ja, ich bin natürlich sehr zufrieden, wie Finnland gespielt hat.
Ja, gut, das ist ein bisschen was anderes. Da ist Eishockey aber schon die klare Nummer 1, ne? In Finnland.
Ja.
Also, Janne nickt, muss man jetzt auch wieder dazu sagen. Lass uns noch mal ein bisschen auch nach vorne gucken. Jetzt, was steht für die Jungs in der kommenden Woche auch noch mal hartes Training an? Oder seid ihr da dann schon so ein bisschen auch zumindest im, ich sag jetzt mal, Turniervorbereitungsmodus?
Ja, ist schon hart, aber natürlich mehr Blick für die kommenden Spiele auch, dass wir mehr mit den 5-5 Sachen fokussieren, wie wir vorchecken, Aufbau, Defensivzone und so weiter. Aber natürlich Belastung muss auch da sein, weil jetzt am Ende des Tages auch die Ergebnisse von nächsten zwei Spielen oder Vorbereitungsspielen, das ist nicht der Wichtigste. Natürlich willst du dein Spiel verbessern, natürlich willst du jedes Spiel gewinnen, aber in großen Linien geht es einfach, dass wir die Sachen einfach verbessern und trotzdem unsere Belastung im Training haben.
Letztendlich werden wir eigentlich in den Spiel, also erstes Spiel ist immer, da sind wir alle froh, wenn bestimmte Punkte eine Mannschaft mitnimmt, die sie schon mal gehört hat. Wird sich das Spiel grundsätzlich verändern? Man hat ja auch jetzt in diesem Interview so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, wir reduzieren jetzt Janne nur auf den Athletik-Coach-Bereich. Man darf eben nicht vergessen, er ist halt auch Co-Trainer und für andere Bereiche zuständig. Wie viele neue taktische Elemente werden wir eigentlich von der Mannschaft sehen? Oder war das gar nicht eure Ambition, sondern das, was man letztes Jahr hatte, war eine vernünftige Basis und da gibt es Anpassungen im Detail?
Ja, gibt schon so kleine Anpassungen und natürlich haben wir auch viel neue Spieler dazugekommen. So muss man einfach jetzt, Fokus liegt mehr einfach in Basissachen, dass wenn wir da gut sind, Beispiel der Feedback von Cologne-Spiel, haben wir viel einfach Grundsachen rübergegangen. Wie soll man da spielen? Wie wollen wir da spielen? Halt jetzt in erster Linie halt die Grundbasissachen verbessern und dann kannst du da, wenn du das hast, dann kannst du da rüber ein bisschen mehr neue Sachen.
Wie aussagekräftig oder was nehmt ihr denn aus so einem Spiel gegen Köln mit, also so einem ersten Testspiel? Weil wenn da gar nichts bei rauskäme, müsste man es ja nicht machen. Also wo lag dann der Fokus darauf in der Nachbesprechung dieses Spiels? Weil ihr habt ja sicherlich euch ein bisschen was angeguckt.
Ja, haben wir schon. Ganz im Großen einfach unsere Entscheidungen mit Scheibe. Wo ist die Unterstützung für die Scheibenführenden? Wie machen wir Aufbau, Vorcheck, die so eigentlich über das ganze Spiel und natürlich dann besonders für Stürmer manche Sachen und für Verteidiger, okay, wie sollen wir unsere 1 gegen 1 verteidigen und so weiter. Und da haben wir schon, sag mal, guten Clips auch gekriegt, wo man einfach lernen kann und für die Jungs zeigen kannst.
Gute Clips, aus denen man lernen kann, mit anderen Worten.
Naja, eigentlich ist für Trainer ein erstes Testspiel ja eigentlich immer nur das Wichtigste, dass du möglichst viele Clips hast, die du hinterher zeigen kannst. Im Guten und im Schlechten, oder?
Ja, ich meine, Guten und Schlechten, ich würde sagen, so, wo du lernen kannst. Weil jeder macht sowieso ganze so Fehler.
Kannst du auch zeigen, das war gut. So macht das bitte alle. Ne? So.
Ja, natürlich. Natürlich.
Hauptsache, du hast Clips.
Und egal, wer da Fehler macht oder wer gut macht, aber natürlich beide Sachen. Aber ich würde vermeiden, das Negative zu sagen, sondern auch so positiven Weg einfach die Jungs einfach
du weißt
verbessern.
Diese Journalisten, ne? Das ist immer ein ganz schlimmes Volk. Die denken immer nur über die Fehler nach, nie über das Gute, was in einem Spiel gemacht worden ist. Da erinnere ich mich noch an die Worte von Stefan hinterher, nach dem Spiel, der sagte, immer wenn wir das gemacht haben, gerade beim Thema Puckmanagement, was wir uns vorgenommen haben, dann lief es richtig gut. Kannst du uns noch eine Erkenntnis dazu liefern? Also was so im Detail in Bezug auf dieses Spiel richtig gut war und wo man tatsächlich noch so ein bisschen arbeiten muss?
Ja, sagt man, wenn wir über Neutralzone kommen, so Offensivzone, wenn wir keine Möglichkeit drin zu laufen oder mit Pass hinzugehen, wie man das Scheibe tief schießt, dass wir direkt da im Vorchecken sind, weil gegen Köln haben wir, glaube ich, 15 Mal einfach für den Juvonen das Scheibe gegeben und dann Beispiel so, ja, solche Sachen.
Ja. Der ist aber auch zum Beispiel jemand, der immer völlig ohne Rücksicht auf Verluste immer hinters Tor geht, wenn die Scheibe dann in die Rundung geht und den auch immer aufhört. Er ist ein undankbarer Goalie für sowas, ne? Also um ins Vorcheck zu kommen, immer ein bisschen schwierig. Aber
ja, ich glaube, in jetziger Zeit sind fast alle Torwart so, die sind sehr gut, immer die Rims zu lesen und dass die da sind. Und da muss man halt einfach besser sein,
umso wichtiger,
wie man tief schießt.
Genau, umso wichtiger dann, wie spiele ich das Ding rein. Ne?
Ja, das stimmt.
Und da wisst ihr Journalisten nämlich nichts drüber, Mirko. Und ich auch nicht. Und deshalb sprechen wir mit den Leuten.
Genau, also das werden wir sicherlich nochmal vertiefen in dieser Vorbereitung. Sagen jetzt aber schon mal herzlichen Dank, Janne, für viele, viele Informationen im Detail. Das wollen wir euch, haben wir uns so ein bisschen vorgenommen, in dieser Vorbereitung einfach mal mit auf den Weg geben. Und wenn wir dann auch mal sehr ins Detail gehen, nehmt ihr uns das hoffentlich nicht übel, sondern seid ganz froh, weil das sind ja auch Dinge, die selbst diejenigen nicht wissen, sehen wir an Herrn Deutsch, die wirklich nah dran sind.
Ja, ja.
Ne?
Ich werde darauf achten, wie wir die Scheibe tief spielen.
Ja, ich auch in Zukunft.
Ich glaube, was ist das? Also du willst ja dann im Vorcheck, du willst einen Zweikampf dann provozieren, ja, wenn du die Scheibe schon nicht kontrolliert ins Drittel bringst. Ist das dann was, wo du sagst, will ich in den Ecken, das will ich hinterm Tor. Ich will manchmal vielleicht, es gibt ja zum Beispiel Fußballvereine, Entschuldigung, du wolltest eigentlich schon abmoderieren,
nein,
aber
nee, ist alles gut,
interessiert mich jetzt.
Nein, 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 Fußballvereine, mach das bitte.
Die schießen den Ball vom Anstoß weg nach vorne ins Aus, hat man jetzt bei der WM ein paar Mal gesehen, um dann direkt pressen zu können. Oh. Ist das, gibt es im Eishockey auch Vergleichbares oder ist das, wo du sagst, okay, wir wollen die Zweikämpfe und wollen sie dann einfach gewinnen?
Das war eine gute Frage.
Dankeschön.
Bitte.
War eine gute Frage, ja.
Ja. Okay, dann musst du jetzt nur noch eine gute Antwort geben.
Nee, ist eigentlich so, wenn wer Scheibe hat, muss ein bisschen schauen, wo sind unsere vier anderen Leute. Und normalerweise ist halt so leichtes Chip in gleichen Ecke, wo du bist, so starke Seite, dass der Nummer 1 Vorchecker direkt dran ist und dann bist du 2 und schwache Seite Stürmer kann lesen, okay, was passiert da. Oder halt ab und zu auch Rundung schießen, aber das muss dann hart und hoch sein, dass der Torwart das nicht kriegt, dass die andere Seite, schwache Seite außen lesen kann, okay, jetzt vielleicht kriegt der das Scheibe erst oder ist sofort da dran.
War das okay, Antwort? Damit an? Ja? Was fängst du jetzt damit an,
Wolfgang? Ich werde darauf achten, aber es ist ja interessant. Kannst du mir nicht erzählen, dass du das wusstest?
No. Nein, aber das würde ja auch wirklich überhaupt gar keiner behaupten, dass er das wissen würde. Das müssen wir ja ehrlicherweise sagen. Also natürlich, ich versuche tatsächlich immer, wenn es geht, vor einer Saison mich mit den einzelnen Trainern irgendwie zusammenzuhocken. Die Frage ist ja immer, wie sehr du ins Detail gehst, ne? Mhm. Und wie sehr man dir auch verrät, was man da machen will, das ist ja auch nochmal so.
Aber das ist ja etwas, wo du dann sagen kannst, okay, es gibt wahrscheinlich keinen Club, der das nicht machen will. Weil es wird ja jetzt keiner sagen, komm, spiel die Scheibe tief, lass den Goalie das Ding und dann lass die anderen wieder vernünftig aufbauen, dass wir da stehen. Ne?
Ja, weil wenn du nicht klar zum Drittel laufen kannst, dann warum willst du das Scheibe einfach abgeben? Ja, bitteschön. Sodass du dann mindestens sofort in 50-50 kämpfen kannst, das Scheibe zu gewinnen.
Aber ist schon noch interessant, weil das heißt ja dann auch, dass selbst in Situationen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt keinen kontrollierten Aufbau, müssen ja trotzdem alle Beteiligten immer zu 100% in der Situation bleiben, weil es halt einen Riesenunterschied macht, spiele ich das Ding nach links oder nach rechts. Und
das macht dann die guten Mannschaften und die
richtig
einen Hauch nicht so guten Mannschaften aus, und
dann das
dass
Ganze
sie
noch
alle aus, dabei konzentriert ja, sind.
Im Optimalfall wechselst du in der Situation noch, hast trotzdem den Druck irgendwie aufrechterhalten. Also das sind dann so Kleinigkeiten. Da passiert ja auch wieder dann unglaublich viel draus. Ne? Spielst die Scheibe scheiße raus oder scheiße ins Drittel, kommt der Wechsel nicht, dann fliegt dir das alles wieder um die Ohren und alle fragen sich, wieso wir dann auf einmal völlig im Hintertreffen sind.
Wir könnten vielleicht nochmal so einen Podcast machen, Taktik-Schulung für Felix Dötsch. Und wir lernen alle davon. Und zwar nur die Eishockey Basics. Das wäre vielleicht noch eine gute Idee.
Nur für mich.
Ja, wir könnten das ja mal so ist ja egal. Also wir können das mal so ankündigen und auf jeden Fall vielleicht ist das nochmal eine gute Podcast-Idee.
Ich weiß nicht, was du jetzt gerade für ein Wort gesucht hast.
Ich habe es auch schon mal
gesagt. Avisieren willst du sagen, wolltest du sagen.
Ist ja egal. Lassen wir es einfach.
Bleib beim Sauerländisch einfach.
Genau. Wo? Das war's, wa?
Das war's.
Woll heißt es ja eigentlich. Für diese Woche sind wir durch, aber müssen euch natürlich noch, nachdem wir uns nochmal bei Janne verabschiedet haben, danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, bei einem der besten von zwei möglichen herausragenden Sponsoren bedanken, nämlich diesem hier.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Schönen Dank, Herr Deutsch. Das war mir ein Vergnügen heute.
Ebenso. Schönen Dank, Herr Heinz. Schönen Dank, Herr Kujala. Schönen Dank an alle Zuhörenden.
Wir sind wieder da, wenn wir Glück haben, nächste Woche. Und sorry nochmal für die Verschiebung um einen Tag. Ging aber mal nicht anders.
So ist das manchmal, aber wir können es uns auch leisten, weil normalerweise sagt man ja immer nach dem Wochenende ist alles nicht mehr so aktuell. Wir haben aber am Wochenende
diesmal bleibt's.
Ihr könnt es tot hören, bis wir dann nach Dresden fahren. Deshalb seht uns den Versatz nach.
Tschüss Mirko.
Tschüss Felix.
Bis nächste Woche. Und tschüss Janne.
Tschüss. Ciao.